Um ein Champion zu sein, muss man glauben, dass man unbesiegbar ist. Und das bringt einem wohl an einem Punkt, an dem man denkt, man sei auch im wirklichen Leben unantastbar. Aber das stimmt nicht. Du musst manchmal verletzlich sein und du musst die Grenzen und Fehler eingestehen. Herzlich willkommen zu Heldenhautnah, dem Biografie-Podcast mit Human Design und Astro Twist. Mein Name ist Uta Jentzewski und ich darf heute mal wieder einen neuen Gast begrüßen. Ich bin ganz begeistert. Der erste Mann, der je in diesem Podcast aufgetaucht ist. Hi, Johannes. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich sehr, hier zu sein. Hallo.
Erstmal cool, dass du Bock hast. Ich freue mich, dass du da bist. Und ich bin auch super gespannt, weil ich an dein Wissen anknüpfen möchte. Nicht nur über unseren Gast, den du dir ausgesucht hast, sondern über Numerologie.
Ja, wer nach dem Podcast noch Lust hat, mehr von meiner Numerologie zu hören, ich mache das vor allem privat, aber es gibt sicherlich auch die Möglichkeit, mich zu kontaktieren. Verlinken wir gerne in den Shownotes.
Bevor wir loslegen, um wem es heute gehen soll, finde ich es ganz witzig, wen du ausgewählt hast, weil ich habe immer so ein bisschen Angst mit Leuten, die noch leben, wenn man über die redet, dass man sich da jemanden raussucht, der irgendwie gerade was richtig Cooles gemacht hat und alle jubeln und alle finden es gerade super inspirierend und diese Person dann irgendwann nochmal so richtig hart abstürzt, dass man das alles so total in den Himmel gelobt hat und dann kommt die Katastrophe.
Ja.
Bei der Person, die wir heute haben, kann das nicht passieren, weil die Katastrophe ist schon passiert. Also es ist schon Jubel und Triumph und Absturz und deswegen mal spannend, das alles zusammenzuwerfen. Deswegen bin ich dankbar für den Vorschlag. Ist mal ein bisschen was anderes auf jeden Fall. Ja, wen hast du denn mitgebracht und warum hast du denn diese Person ausgewählt? Sag doch mal.
Genau, also für diesen Podcast Heldenhautnah habe ich mir tatsächlich einen Held der Deutschen, könnte man sagen, ausgesucht, Boris Becker. Es ist jetzt nicht unbedingt mein persönlicher Held, aber doch eine sehr inspirierende Persönlichkeit. Ich habe vor vielen Jahren von ihm mal die Biografie gelesen, Augenblick verweile doch, die Anfang der 2000er herauskam. Dieses Buch hat mich gefesselt. Ich habe es auch vor allem als Hörbuch konsumiert, auch mehrere Male. Boris Becker liest da mit einer total meditativen Stimme vor. Man kann wirklich in sein Leben eintauchen. Wie du sagst, Höhen und Tiefen sind alle schon drin und ich meine, das war vor 20 Jahren bereits. Und das Leben von ihm geht immer weiter in diesen Krisen- und Höhenmodus. Das finde ich total faszinierend. Und auch numerologisch, das habe ich jetzt sozusagen in Vorbereitung auf diese Episode gesehen, ist es eine sehr spannende Persönlichkeit.
Der Spannungsbogen ist gesetzt. Okay, cool. Es ist witzig, dass du sagst, das ist 20 Jahre alt, aber danach gingen ja die größeren Katastrophen gingen ja dann erst los. Aber okay. Aber das Ding ist, ich kenne den mehr so als diese Karikatur, die er selber aus sich irgendwann gemacht hat oder die Medien irgendwann aus ihm gemacht haben. Und nochmal so ein bisschen zurückzugehen an den Anfang, war, das war echt ganz spannend, muss ich sagen, weil ich mich da wieder so ein bisschen reingefühlt habe, was der für Deutschland bedeutet hat. Also es klingt jetzt bescheuert, aber was für ein
Ja.
Symbol der war für die Deutschen. Also ist schon beeindruckend, muss man schon auch lassen, auch wenn er jetzt merkwürdig oft dasteht.
Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und das ist absoluter Wahnsinn. Und ich selber habe es jetzt zu meinen Lebzeiten seine größten Erfolge gar nicht miterlebt. Dafür bin ich noch zu jung. Aber ich kann das nur auch aus Erfahrungsberichten aus dem Bekanntenkreis mitteilen. Und auch alle Berichte seitens der Experten sagen eben, das war quasi der erste deutsche öffentlich bekannte Sportler oder vielleicht sogar allgemein Prominente, der nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland international beliebt war, vor allem auch im englischsprachigen Ausland. Boris Becker war in Deutschland ein Gott, kann man sagen, und in Großbritannien zumindest ein Halbgott. Also das hat es noch nie gegeben im letzten Jahrhundert, dass englische Jugendliche, britische Jugendliche sich mit einem deutschen Sportler identifizieren und sagen, ich möchte mal so sein wie er. Ich habe das bislang sehr aus der deutschen Brille betrachtet und dachte immer, ja, okay, in Deutschland hat er natürlich viel Druck gehabt, aber es war tatsächlich weltweit das Phänomen Boom Boom Becker.
Okay, damit hast du auch schon ein bisschen eingeleitet, woher wir den eigentlich kennen. Und zwar, Boris Becker ist geboren am 22.11.1967 in Leimen. Und was ihn so berühmt gemacht hat hier und überall in der Welt, wie du schon gesagt hast, ist, dass er erstens 1985 als jüngster Mann ever Wimbledon gewonnen hat. Als erster Deutscher. Also das alles hat so einen riesen Hype ausgelöst. Insgesamt hat er 49 Einzelsiege gewonnen, 6 Grand-Slam-Turniere. Und Wimbledon am Ende dreimal. 1991 war er außerdem die Nummer 1 in der Welt und das für 12 Wochen. Dann mal kurz in sein Privatleben, also von 1993 bis 2001, war verheiratet mit Barbara Becker, hat 2 Kinder, Noah und Elias aus der Ehe. Die wurde dann aber leider geschieden nach dem Besenkammer-Skandal oder was auch immer das gewesen ist, wo er dann seine Tochter Anna Ernikova gezeugt hat. Und die ist dann 2000 geboren. Ansonsten war er unter anderem Kommentator, Trainer, nämlich von 2013 bis 2016 von Novak Djokovic. Außerdem ist Boris Becker ein sehr bekanntes Werbegesicht, Werbeträger. Ach, unvergessen AOL mit Bin ich schon drin? Solche Späße, dafür ist er irgendwie ziemlich bekannt. Außerdem, da kam auch noch gut Geld in die Kasse. Aber so viel Geld, wie reinkam, ging auch wieder raus. Teil von den Skandalen war auch schon also 2002, als er wegen Steuerhinterziehung vor Gericht musste und verurteilt wurde. Damals musste er nur eine Strafe bezahlen, weil er ja ca. 3 Millionen Euro Steuergelder veruntreut hat, indem er angegeben hat, woanders zu wohnen, als es tatsächlich getan hat, die meiste Zeit des Jahres. Und vor kurzem dann erst 2022 hat er seine Freiheitsstrafe wegen Insolvenzdelikten teilweise abgesessen. Also 7,5 Monate war er in Haft und der Rest ist jetzt auf Bewährung. So viel ganz grob. Jetzt ist ja auch noch eine Doku über ihn rausgekommen.
Ja.
Die heißt Boom Boom, The World vs. Boris Becker. Auch nochmal ganz spannend, ihn da nochmal so reden zu hören. Da habe ich auch ein paar interessante Fakten raus, wo ich mir dachte, okay, witzig, wie er das so alles sieht. Auf jeden Fall ein sehr bewegtes Leben.
Das kann man unterschreiben, auf jeden Fall.
Lass uns erstmal schön in die Triumphe gehen, weil das ist schon so länger her, aber es ist auch irgendwie krass gewesen und dann vergisst es leicht, wie es so damals gelaufen ist. Du warst noch nicht geboren, egal.
Ich war noch nicht geboren. Ja, Boris Becker war einfach damals mit dem Wimbledon-Sieg ein Phänomen aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also du hast es schon angesprochen, Boris Becker war der erste deutsche Spieler, der Wimbledon gewonnen hat. Er war der jüngste Spieler mit 17 Jahren und er war auch der erste, kleine technische Sache, noch ungesetzte Spieler, was auch eine absolute Seltenheit ist.
Ja, was ist das? Erklär das mal bitte.
Also Tennis ist ja weitläufig ein Turniersport und wenn man an so einem Turnier teilnimmt, kann man über verschiedene Wege hineinkommen. Es gibt aber immer ein paar gesetzte Spieler, die sozusagen schon feststehen und dann eine jeweilige Startposition sozusagen da festhaben. In der Regel sind das die Spieler, die weit oben sind auf der Weltrangliste und sich dann eben für das Turnier anmelden. Damals waren sehr viele Charaktere auf dem Tennisfeld. Also neben Boris Becker, der dann sehr jung war, gab es dann sicherlich auch noch den John McEnroe. Und die beiden hatten auch wahnsinnig spannende Duelle, muss man sagen. Und John McEnroe hat auch öfters mal laut rumgeflucht. Und es gibt auch ein ganz bekanntes Duell zwischen den beiden. Boris Becker hat immer so ein bisschen gehüstelt, um seinen Gegner so ein bisschen zu verunsichern. Und irgendwann war das John McEnroe zu viel und da sind die Nerven mit ihm durchgegangen. Und er hat ihn immer ganz affig nachgemacht vor allen Leuten. Das waren dann tatsächlich auch Psychokämpfe, Psychokriege, die da ausgetragen wurden. Also Tennis, und das sagen auch alle erfolgreichen Spieler, ist ab einem gewissen Punkt eigentlich nicht mehr ein Sport oder es geht nicht mehr darum, wer sportlich die bessere Leistung hat, sondern eigentlich, wer den besseren und stärkeren Willen zeigt und wer besser mit seiner Psyche klarkommt. Und Boris Becker hat, wenn man zurückblickt, einen starken Willen. Er hat aber auch immer wieder Probleme mit seinen eigenen inneren Stimmen gehabt und er ist auf dem Platz auch sehr, sehr laut geworden. Das sagen auch einige Trainer von ihm, dass eigentlich Boris Becker immer nur gegen Boris Becker gespielt hat. Und wenn Boris Becker gewonnen hat, dann hat Boris Becker auch das Spiel gewonnen. Es waren immer Stimmen in ihm, die ihn total verunsichert und fertig gemacht haben, die er dann auch ganz öffentlich präsentiert hat. Man konnte ihm im Fernsehen live zusehen und hätte er das vielleicht alles ein bisschen besser unter Kontrolle gehabt, wäre wahrscheinlich noch erfolgreicher geworden, als es überhaupt schon jetzt war.
Sein Manager hat am Ende auch gesagt, so hat er sein Potenzial ausgeschöpft, ja, nicht mal ansatzweise. Und das ist schon krass dafür, das, was er alles geschafft hat. Aber es ist trotzdem spannend, dass du das sagst, weil in vielen Spielen hat er am Anfang irgendwie, lag er zurück und hat es dann gerade oft geschafft, trotzdem das noch zu drehen. Und das ist krass, weil da war er schon so in dieser Mentalität von, oh, ich lieg zurück. Das so zu drehen, das ist schon heftig. Hat er ja auch oft gepackt irgendwie.
Genau, also er war auf jeden Fall jemand, der immer zurückkam, Stehaufmännchen und sich dann total ins Zeug gelegt hat. Es hat total Sinn gemacht, dass er oft zurücklag. Das haben ihm auch Experten dann gefragt. Kann es sein, Boris Becker, dass Sie manchmal nicht alles geben und so ein bisschen denken, ja, Sie haben es eigentlich schon durch und ja, reicht ja so, wie ich jetzt spiele oder ein bisschen faul sind? Und Boris Becker hat gesagt, ja, es kann tatsächlich unterbewusst so sein. Was ich vor allem glaube, ist, dass ich mich testen möchte. Das heißt, jedes Mal dann, wenn ich merke, der Gegner ist nicht stark genug für mich, dann fahre ich ein paar Gänge runter, damit es für mich nochmal spannend wird. Und dann kann ich mich nochmal testen und meine Willensstärke trainieren. So hat er es wortwörtlich ausgedrückt in dem Interview. Der war auch noch relativ jung. Und dieses Grenzgängertum, was er da immer geführt hat, immer diese Risiken bewusst eingehen und bewusst suchen, hat er ja in seinem Leben absolut durchgezogen. Und dementsprechend geht so ein Experiment halt auch nicht immer gut. Sei es jetzt familiär, finanziell, sportlich halt auch nicht immer. Und deswegen eine wahnsinnig spannende Persönlichkeit für mich.
Es ist so krass, wenn er darüber redet, über diese ganzen Willensstärken, Sachen, Strategie, was er sich dabei gedacht hat, wer gewinnt am Ende bei so einem Duell und was im Kopf vorgeht von denen und so. Das kannst du immer so aufs Leben wieder anwenden bei dem. Das ist immer so die Muster, die er da hatte oder die Strategien, die er sich antrainiert hat oder was auch immer. Das ist dann immer danach halt auch einfach wieder hochgekommen, aber in meistens so ungesunden Zügen. Ich denke mir halt immer, in diesen Sportlern, die so krass immer im Konkurrenzdruck leben und ich muss gewinnen, gewinnen, gewinnen und darum ging es ja. Also ich muss ja immer gewinnen. Oh, was das so für das Leben macht, ist meistens nicht sehr glücksbringend, sag ich mal. Ich gucke ja aus Human Design Sicht immer, was tut gut, was macht dich happy. Meistens diese Sportler, die faszinieren mich dann auch immer, wenn ich dann gucke, was es mit der Willensstärke und so auf sich hat, dann denke ich mir mal, die haben sich ja echt unglücklich geschossen mit ihren ganzen Erfolgen.
Ja, da fallen mir auch direkt ein paar Sachen ein. Also dieser Druck, der auch immer da war, auch dieser Druck zu gewinnen, der wird auch nochmal ganz deutlich, wenn man an seinen großen Sieg 1991 denkt, als er dann gegen Evan Lendl gewonnen hat und Platz 1 der Weltrangliste wurde. Er hat dieses Spiel gewonnen, er wusste, dass er Platz 1 der Weltrangliste ist und was hat er gemacht? Er ist einfach aus diesem Stadion rausgerannt und musste wieder eingefangen werden, ja? Weil er dachte, boah, jetzt ist endlich dieser Druck weg und ich muss den jetzt irgendwie noch weglaufen. Ich weiß nicht, was in seinem Kopf genau vorging, aber sein großes Vorbild Björn Borg hatte auch eine ähnliche Nummer gemacht, nur Björn Borg ist gar nicht wiedergekommen. sie haben zum Glück Boris Becker nochmal eingefangen. Und ja, also es ist ein absoluter Psychostoff eigentlich, der ganze Tennissport und auch sein ganzes Leben, glaube ich. Ja.
Aber Borg war ja sein großes Idol. Aber ihm ging es ja ähnlich. Nach dem Ende seiner Karriere ist bei dem ja auch alles zusammengebrochen. Also irgendwie, und ich verstehe das auch, da waren so gute Zitate auch in dieser Doku, sind so coole Sachen. Das ist so, ja, das macht total Sinn, weil diese Leute, die haben von klein auf nur Tennis gelernt, studiert oder wie man das nennen will. Die wissen nicht, wie das Leben funktioniert. Die können nur Tennis und dann ist dieses Jubeln und dieser Druck und was auch immer weg und dann müssen die irgendwie ihr Leben anfangen und dann sind die verloren kurz irgendwie.
Da möchte ich genau mal an der Stelle reingehen, weil du sagtest anfangs, dass du vor allem die Karikatur von Boris Becker seitens der Medien kennst. Und wenn man sich das Leben betrachtet, also gerade zu seiner aktiven Karriere, muss man sagen, Boris Becker war Profisportler. Boris Becker hat überhaupt nichts gemacht Richtung Management, Richtung wie vermarkte ich mich, ja, wie verkaufe ich mich. Das, was man dann in den Medien sieht, war Produkt der Medien und auch ein Produkt davon, was die Manager zu der Zeit von ihm zugelassen haben. Da möchte ich direkt nochmal auf eine ganz besondere Person eingehen. Und zwar, das ist der Jon Thiriak. Und der Jon Thiriak ist ein absolutes Phänomen. Also auch wenn man den sich mal privat anguckt.
War sein Manager, ne?
Genau, das war in den Anfangszeiten, auch als er da Wimbledon gewonnen hat. Zusammen mit Günter Bosch haben die so ein Zweiergespann gebildet. Jon Thiriak eigentlich kam er aus dem Nichts, ist dann irgendwie Tennisprofi geworden, nachdem er schon Eishockey-Profi war. Und hat gesagt, ach, mit ein bisschen Arbeit schaffe ich es im Tennis auch. Hat er dann geschafft. Wenn du heute durch Rumänien fährst, siehst du überall die Thiriak-Bank. Er hat nämlich eine Bank gegründet und ist extrem wohlhabend und reich. Und Boris Becker sagt immer, ja, Günter Bosch war so ein Liebling der Deutschen, aber wer mir eigentlich den Rücken frei gehalten hat, das war Jon Thiriak.
Der ist spannend, aber wenn man diese Doku anguckt, ja, das ist so krass, die ganze Zeit habe ich darauf gewartet, wann der ihn über den Tisch zieht oder irgendwas Schlimmes passiert. Der sah auspositioniert, wie in einem Film, wie so der Bösewicht, der irgendwie der das alles aussieht. Aber das war irgendwie aber echt nicht so. Oder, also ich habe immer auf den Moment gewartet und dachte so, ich war der krass.
Also Jon Thiriak sehe ich tatsächlich als Boris Beckers Schutzengel. Die Leute, die Boris Becker haben wollten. Es gab nicht so viele Management-Companies damals. Da kamen drei auf ihn zu. Die ersten zwei haben dem Vater einfach Geld angeboten. Und der dritte war Jon Thiriak und hat gesagt, hör mal zu, ich werde deinen Sohn wie meinen eigenen behandeln. und dann werden wir sehr erfolgreich zusammen. Und diesem Ansatz ist er absolut treu geblieben.
Was ich einen coolen Tipp fand, als der 17 war und dann seine erste Million kam, dann hat er ihm gesagt so, hey, hab keine Kreditkarte, so, es werden immer permanent Leute um dich rum sein, die dich ausnutzen wollen. Das fand ich dann schon wieder ganz cool. Ich gesagt, dachte ich, ah, okay, doch, okay, nee, ist vielleicht doch ein besserer Berater, als ich so gedacht habe.
Ja, auf jeden Fall. Dieser Mann kannte sich mit Geld aus und vielleicht mach ich jetzt einfach mal den Sprung in die Numerologie rein. Das passt jetzt ganz gut. Boris Becker ist ein Elfer und ist ein besonderer Elfer. Also es gibt unterschiedliche Elfer. In dem Falle ist er ein 38-11-2er. Coco Chanel zum Beispiel ist ja auch eine Elferin gewesen. Aber das wäre eine reine Elferin, das hat nochmal einen anderen Fokus. Bei den 38 Elfern. Da ist die 3 und die 8 ziemlich prominent. Und die 3, Uta, die kennst du ja auch. Da musst du lachen. Die 3 ist besonders gut im Selbstausdruck, sei es jetzt Kommunikation, Künstlerisches, aber auch, gerade wenn man es sehr lebt, im Sport. Also Sport ist auch so eine Sache, die mit der 3 verbunden ist.
Okay, das ist an mir wohl vorbeigegangen, aber okay.
Ja, du hast ja deine Kommunikation. Also es ist aber immer ganz, ganz häufig so, dass Sportler da irgendwo eine 3 stecken haben.
Aber kannst du trotzdem kurz sagen, die 38, ich verstehe nicht, wo die herkommt.
In der Numerologie gibt es verschiedene Ansätze und verschiedene Schulen und da gibt es jetzt keine einheitliche Lehrmeinung, wie man das berechnet. Und meine Berechnungsweise ist wie folgt, wir haben jetzt für die Lebenszahl, das ist relativ simpel noch, wir haben den Tag, wir haben den Monat, wir haben das Jahr und wir betrachten diese unterschiedlichen Zahlen im getrennt und reduzieren diese erstmal. Und wenn man jetzt zum Beispiel sein Geburtsjahr reduziert, was ja in seinem Fall 1967 ist, dann kriegt man eine kleine Zahl raus. Aber seine Tage, also 22 und sein Monat, November 11, sind schon Meisterzahlen, die nicht mehr reduziert werden. Und wenn man dann, also in diesem System, alles zusammenrechnet, 22 plus 11, dann wäre die 33, plus die Jahreszahl, das wäre reduziert dann eine 5, kommt man auf die 38. Und die 38 kannst du wieder reduzieren auf die 11, aber sobald du bei der Meisterzahl bist, steht die erstmal, dann musst du die auch nicht weiter reduzieren. Aber es ist halt immer spannend, wie jemand sozusagen auf diese Meisterstufe kommt. Und wenn man das unterschlägt mit dieser 38, weiß man gar nicht, wie genau seine Meisterthemen geartet sind. Dann ist das sehr viel spezifischer als bei, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, reinen Meistern wie Coco Chanel, die tatsächlich da eine reine 11 haben. Das ist etwas detaillierter, kann man das lesen bei Boris Becker. Um da jetzt mal so ein bisschen so einen Vergleich zu haben, wer da denn noch so reinfällt von Leuten, die man kennt, habe ich mir auch mal ein paar rausgesucht. Es ist schon selten, dass jemand so eine Zahl hat tatsächlich, aber ich habe ein bisschen nachgeguckt und ja, habe nach langer Zeit tatsächlich auch ein paar gefunden, die ganz gut passen. Einmal Andrés Iniesta, sagt dir noch was?
Fußballer, oder?
Genau, das ist ein Weltfußballer gewesen, zweifacher Weltfußballer. Spanischer Mittelfeldspieler, jahrelang bei Barcelona gespielt. Also ein absoluter Top-Sportler, der diese Zahl hatte. Und dann vielleicht noch bekannt in Deutschland, Regina Halmich, die über 10 Jahre Platz 1 der Boxweltrangliste war, wenn ich mich recht erinnere. Die beiden sind auf jeden Fall in dem Atemzug zu nennen. Aber ich sag mal, wenn man jetzt tiefer in Boris Beckers Profil einsteigt, da ist nicht nur eine Meisterzahl, da sind noch mehr Meisterzahlen drin. Und das ist halt nochmal super, super selten. Also mich wundert gar nichts mehr an seinem Leben. Aber hätte ich seinen Chart gesehen sozusagen, hätte ich gesagt, zum lieben Gott, ja, mach mal ein bisschen weniger Chili rein. So, das wäre mir viel zu scharf gewesen. Also Wahnsinn. Er hat nämlich auch nochmal eine 33 drin. Also er hat ja schon die Sportlerzahl in seiner Lebenszahl. Und dann hat er die 3 nochmal als Meisterzahl. Also schon dreifache Power der 3. Die 11 spricht für eine hohe Intuition. In der 11 steckt aber auch die 2 drin, was eigentlich auch eine emotionale Zahl ist, eine Empathiezahl. Er hat diese beiden Energien und muss sie ein bisschen balancieren, weil die 11 geht sehr nach vorne, sehr kämpferisch betont, sehr intuitiv. Ich glaube, das hat er in seinem Leben andauernd bewiesen, nicht nur im Sport, auch bei der Wahl seiner Partnerin, wo es alles immer sehr, sehr, sehr spontan war.
Das war ja auch irgendwie, wie er seine erste Ehefrau kennengelernt hat, war ja auch, wenn du sagst, intuitiv, impulsiv und spontan.
Ja.
Der hatte das Gefühl so, ja, sportlich, ich mache hier viel, aber ich komme nach Hause und es ist irgendwie alles leer. Also ich brauche jetzt irgendwie eine Familie. Das war so, okay, ich brauche jetzt eine Familie, los geht's. Und dann hat er eben Barbara Feltus, wie sie damals noch hieß, gesehen beim Weggehen. Und dann war das sofort so, die heirate ich.
Ja.
Wo ich immer denke, okay, schön, dass ihr euch so gut gekannt habt, bevor du das entschieden hast. Aber okay, ja, die heirate ich. Der erste Satz mehr oder weniger war eigentlich zu mir oder zu dir. Also, es war nicht mal so richtig super eklig gemeint, wie man das sonst denkt.
Ja.
Aber es war halt überall auch Presse und es war mehr so ein bisschen, okay, also Schutz vor diesem ganzen Trara. Aber auch irgendwie, ja, ist doch alles geklärt, so zu mir und zu dir, fand ich witzig. Aber ich glaube, das mit dem Heiraten hat er zu einer Bekannten gesagt und nicht direkt zu ihr. Aber trotzdem war ihm das dann wohl schon klar. Aber zurück zu den Zahlen.
Ja, die 11 ist jetzt nochmal klar geworden, wie du es gerade erklärt hast. Und jetzt kommen wir zu der 8. Und man kann in der Numerologie, wenn man bestimmte Zahlen hat, immer ein Thema in den Mittelpunkt drücken. Und bei der 8 ist es das Thema Geld, Macht und Einfluss. Jetzt ist es so, man muss nicht unbedingt reich werden, wenn man die 8 hat. Man kann genauso gut auf die Schnauze fliegen. Es kommt halt immer darauf an, wie man das Thema meistert oder ob man da eher die Schattenseite auslebt. Und da unterscheiden sich Herr Jontiriak und Boris Becker eindeutig. Denn Jontiriak hat die gleiche Zahl wie Boris Becker. Also was für mich erklärt, warum die sich auch sehr gut verstanden haben, warum Jontiriak auch genau wusste, dem muss ich das und das sagen. Die haben sich auf einer Ebene verstanden, die eine ganz besondere war. Jontiriak hatte seine 8 gemeistert. Boris Becker hat für seine 8 immer andere Leute arrangiert, die sich dann darum gekümmert haben. Und er hatte am Anfang dann Glück, Jontiriak an seiner Seite zu haben. Etwas später ist es dann auch ja, zu anderen Managern gekommen, sage ich mal, wie mit dem Hans-Dieter Kleven, wo er jetzt auch diese Auseinandersetzung hat, die auch letztendlich in seinem Gefängnisurteil gemündet hat. Und diese 8 scheint irgendwas zu sein, an dem er so hart knabbert. Er hat jetzt aber auch gesagt zu seinem Sohn, wenn ich eine Sache gelernt habe, mein lieber Sohn, du musst dich um deinen eigenen Scheiß selber kümmern. Ich glaube, jetzt hat er diese 8er Lektion auf jeden Fall gelernt. Und er meint auch immer wieder, ich habe immer wieder Lektionen bekommen. Also Boris Becker ist da jemand, der auf jeden Fall immer den Ansatz hat, dass er aus jedem Ereignis eine Lehre ziehen kann, sei es jetzt aus einem verlorenen Spiel oder aus einem Rückschlag im Leben. Hat aber natürlich auch gesagt, jetzt dieses Gefängnisurteil hat ihn gebrochen und er konnte auch nicht sehen, was er daraus lernen sollte. Aber er hoffte, es für die Zukunft dann doch tun zu können.
Da fand ich auch ein spannendes Zitat tatsächlich. Da hat er so mehr oder weniger gesagt, ich weiß nicht, wie ich das verdient habe. Und dann dachte ich mir so, okay, komm. Also, das sehe ich mal so ein bisschen kritisch, weil ich mir denke, also du hast schon hier Verantwortung für das, was du jetzt hier da gemacht hast über die ganzen Jahre. Also da sind ja so viele Sachen schiefgegangen. Also jetzt sich hinzusetzen, ja, ist jetzt eine scheiß Situation. Das war, glaube ich, sogar 2 Tage, bevor er das Urteil dann bekommen hat. Ist eine Kacksituation. Aber zu sagen, ja, weiß nicht, wie ich das jetzt verdient habe. Oh, das fand ich mir so eklig. Da muss man schon Verantwortung übernehmen. Ich hoffe, das hat jetzt wirklich gelernt, weil, ey, sorry, aber Mensch, wie konnte das denn passieren? Ja, weiß nicht.
Er hat so etwas, trotz seiner Kampfeskraft und seinem Willen, was ich so als Grundnaivität auch bezeichnen würde. Und wenn man sich eben Menschen in sein Leben holt, die Dinge für einen regeln, dann ist man zwar nicht immer verantwortlich dafür, was sie tun, aber man ist trotzdem verantwortlich dafür, dass man sich diese Menschen ins Leben geholt hat. Er ist nicht, sag ich mal, wahrscheinlich an dieser großen Misere nicht schuld. Ich sehe auch, wie er vielleicht auch manchmal das Opfer seiner eigenen Naivität war und da auch von manchen Leuten ja ein bisschen ausgespielt worden ist. Nichtsdestoweniger, er hat so viele Erfahrungen jetzt damit gemacht. Und wie er sagt, das kreidet er sich auch selber an. Er hat wohl etwas über sein Einkommen gelebt. Er hat noch so gelebt, als würde er noch jedes Jahr Turniere gewinnen und da die Preisgelder mitholen. Aber das scheint ja bei vielen Tennisspielern ein Ding zu sein. Und das meine ich eben. Da ist er auch ein bisschen Opfer der Manager geworden, die halt wissen, diese Spieler kennen nur den Sport. Ich kann im Prinzip mit dem machen, was ich will und dabei selber ganz schön reich werden. Und dann sind das auch knallharte Leute, die den mal auch fallen lassen, wenn der halt nicht mehr gemolken werden kann. Ich möchte ihn halt entgegen dieser medialen Darstellung immer ein bisschen in Schutz nehmen. Einfach, weil ich das auch nochmal in diesem gesellschaftshistorischen Kontext Deutschland sehe. Man hat sogar Psychologen interviewt, wie Boris Becker jetzt auf die deutsche Volksseele wirkt. Und dann wurde tatsächlich auch das Kriegsthema ausgemacht. Wir sind gebeuteltes Volk, wir brauchten Boris Becker. Und das, also Uta, das sagst du einem 17-Jährigen im Live-Fernsehen, der kriegt das mit. Also ich glaube, heute wird es nie mehr wieder einen Boris Becker geben. Einfach, weil sich der Fame heute viel besser verteilt auf verschiedene Leute. Tennis, Einzelsport und du gewinnst als Einzelner, du verlierst als Einzelner, du kriegst einen kompletten Fame. Also ich möchte tatsächlich nicht das Leben von Boris Becker gehabt haben, so schön auch die Erfolge gewesen sein mögen. Ja.
Dieser Fame, der hatte und dass alle verrückt nach dem waren und so sein wollten wie er und was das für den Tennissport bedeutet hat, für die Popularität des Tennissports zu der Zeit, war wirklich crazy einfach. Und ja, er war 17, das stimmt schon. Also wie viele 17-Jährige können das dann verkraften, ne?
Ja, und er war tatsächlich mit 14 ja schon deutscher Herrenmeister Indoor, mit 14. Der war ja auch schon ein Jahr vorher bei Wimbledon. Nur noch mal so ein paar Fun Facts, damit die Leute das ein bisschen einordnen können. Nordkorea hat Briefmarken mit Boris Becker geprägt. Nordkorea. Hallo, mit einem deutschen Youngster, der selber noch keinen Führerschein hatte, etc., kriegt Briefmarken in Nordkorea. Und noch ein schöner Fun Fact gibt es heute noch, das Bum-Bum-Eis. Bum-Bum-Eis, rot, Erdbeere, blauer Kaugummi, wurde wegen Bum-Bum-Boris erfunden und gibt es heute noch. Ja, also absurde Sachen, die da passiert sind. Also extrem, ja. Wie du auch gerade sagtest, ne, zu mir oder zu dir, die hatten ja jetzt auch keine Intimität in der Öffentlichkeit. Also diese Bilder sind so krank. So einen deutschen Superstar gibt es heute gar nicht mehr.
Weil du gerade nochmal das zitiert hast, nochmal kurz zu Barbara, was ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, was mich auch echt schockiert noch im Nachhinein, dass das ein Riesenskandal war, dass er sich eine dunkelhäutige Frau ausgewählt hat. Da denke ich mir so,
Ja.
Es war ein Riesenrassismus-Ding. Zu der Zeit, also Anfang der 90er, war das wohl so, ja, okay, du kannst hier am Tisch sitzen, aber wie, der heiratet dich. Und das fand ich so extrem, was die da durchgemacht haben, wie sehr die bedroht worden sind. Und dann haben die irgendwann, fand ich auch eine ganz coole Aktion eigentlich, sind halt irgendwie an die Öffentlichkeit gegangen, haben irgendwelche halbnackten Bilder oder so machen lassen und so eine Image-Kampagne mehr oder weniger. Und auf einmal waren die dann so das Vorzeigetraumpaar. Also es hat sich dann so voll gedreht. Dann waren alle so total mit drin in diese Beziehung und das war das Team. Und als die dann sich scheiden lassen haben, gab es eine Live-Übertragung zu diesem Gerichtsprozess. Wie bescheuert ist das denn?
Es ist so extrem gewesen. Wahnsinn. Und da muss ich sagen, das hatte ich auch nicht so auf dem Schirm. Da habe ich auch großen Respekt vor, dass er da das auch einfach durchgezogen hat. Er hat auch nicht groß drüber nachgedacht, wie du sagst, es war intuitiv bei ihm. Aber danach hat er ja auch gegen alle Kritiker, ist er angegangen, ganz offensiv. Und ich habe bei dieser Fotokampagne auch direkt an John Lennon und Yoko Ono gedacht.
Stimmt, ja.
Also irgendwie gab es da so Vibes.
Und da aus der Zeit stammt auch ein ganz cooler Spruch von ihm, fand ich. Da konnte ich mich natürlich total mit identifizieren. Er hat gesagt, ich sehe vielleicht super deutsch aus, aber mein Lifestyle ist so überhaupt nicht deutsch.
Ja, das fand ich auch super. Ja, ja.
Da dachte ich so, ja, ich weiß, was du meinst. Der war ja die ganze Zeit auch immer international unterwegs und so. Und er hat ja ganz klar einen Typ Frau, was auch immer. Die sehen halt immer so diese exotischen, ja, Frauen. Die sehen eigentlich fast auch immer alle gleich aus. Aber ist auch egal.
Wenn wir gerade über Frauen reden, da vielleicht nochmal ein Wort zu. Er war natürlich auch so ein bisschen der Traumschwiegersohn der Nation. Er hatte auch ganz lange eine Freundin gehabt, die Karin. Und das war so eine, wie man sich halt so eine ganz normale deutsches junges Mädchen vorstellt, blond und wie es halt damals irgendwie in den Köpfen drin war. Und da war die Welt okay. Und dann ist es halt der Bruch mit dieser beliebten Freundin auch, ja, ist zu dem Bruch gekommen. Und dann hat er halt eine etwas exotische Frau sozusagen gehabt. Ja, in dem Moment hat er halt so etwas Undeutsches gemacht, dass die Leute sich einfach nicht mehr so gut mit ihm identifizieren konnten. Und das hat, glaube ich, vielen Probleme bereitet, was da natürlich super schade ist. Also.
Ja, und das an sich ist aber so eine super deutsche Eigenschaft. So, hä? Das ist nicht der Job der Nation ist nicht, dass sie sich mit ihm identifizieren müssen und sie jetzt also sich da sehen können neben ihm. Weißt du, also dass das jetzt der Traumschwiegersohn für unsere Töchter oder so ein Scheiß ist, sondern das kann sich auch mit jemandem identifizieren, wenn er irgendwie ein bisschen was anderes macht, anders lebt oder auf jemand anders steht. Aber das ist so typisch deutsch, so, was? Wie kann das sein? Wie kann das ins Bild passen? Boris, was tust du?
Sehr konservativ, ja.
Bescheuert. Aber dieser Satz mit dem, ja, ich lebe halt irgendwie anders, fand ich irgendwie witzig. Jo, verstehe ich.
Wenn wir jetzt gerade bei den Zitaten sind, er hat gesagt, you expect champions to be like everybody else. We are different, otherwise we would not be better. Das ist natürlich so ein Satz, wo manche getriggert werden, weil man denkt, oh, ist ein bisschen arrogant. Aber das persönlich finde ich an Boris Becker sehr gut. Denn dass mal einer auch dazu steht, dass er einfach krass ist, dass er einfach ein Champion ist. Ich finde, das geht vielen Leuten ab. Und nach solchen Erfolgen darf man das auch mal sagen. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, wenn mir nicht alle zustimmen. Und es gibt auch, glaube ich, in der Doku nochmal dieses Interview, wo er etwas jünger ist und sagt, ja, ich kann manche Sachen einfach besser als andere. Das hört sich vielleicht für manche komisch an, aber ich sage dir, es stimmt und er darf das auch sagen. Und ich finde, jeder, der damit ein Problem hat, der hat vielleicht ein Problem mit sich selber. Aber da gehen wir jetzt ein bisschen.
Ich finde, es klang so ein bisschen komisch, wie er es formuliert hat am Anfang, aber dann habe ich verstanden, wieso er es sagt und dann hat es total Sinn gemacht. Da ging es nämlich darum, wir haben ja schon gesagt, Willensstärke ist das, was dir die Tennisspiele gewinnt, nicht unbedingt, wie fit du bist oder wie technisch gut du bist. Und dann hat er gesagt, irgendwie kann er das wohl besser als manche andere,
Ja.
diese Willensstärke nochmal an den Tag zu legen, auch nochmal aufzuholen, wenn er schon hinten liegt, keinen Zweifel aufkommen zu lassen, dass ich das gewinnen kann. Weil wenn du den Zweifel hast, dann ist es eigentlich schon vorbei. Das gelingt ihm besser als anderen und er hat auch gesagt, manchmal wundere ich mich auch, wie ich aus so Situationen rauskomme, wo es nicht so gut läuft. Aber ich pack's dann irgendwie.
Ja.
Das fand ich dann auch wieder sympathisch, wie er das dann so formuliert hat.
Vielleicht noch mal ganz kurz seine Spielweise, ganz besonders. Tennis war ja eigentlich ein etwas vornehmerer Sport, so ein bisschen britisch angehaucht, aber Boris Becker war das egal, er wollte gewinnen. Und der war der erste Spieler, der sich so richtig dreckig gemacht hat. Also auf dem Rasen haben sich schon mal Spieler hingeworfen, aber auf dieser Tonerde, da wollte keiner diven. Das tut ja auch höllisch weh auf so einem Aschenplatz. Und ja, er war immer nach dem Spiel voller Blessuren, komplett, weiß ich nicht, bunt, ja. Ja, selbst vor dem englischen Adel, ne? Sich so hinzuwerfen, das hätten sich britische Spieler gar nicht getraut. Und er hat es einfach gemacht. Aber ich glaube, die Duchess of Kent kam auch noch nach dem Wimbledon-Finale zu ihm und sagt, ey, hat mir sehr gefallen, wie du gespielt hast. Und er kannte sie wahrscheinlich auch zu dem Punkt jetzt nicht, aber gut, das weiß ich nicht. Aber ja, danke, danke, wie halt so war, ne?
Ja, Mensch.
Also er hat sich gar nicht Gedanken darüber gemacht, wer da jetzt saß und so. Er hat einfach volle Pulle auf Sieg gespielt, ja.
Da gibt es halt viel zu spielen und zu gucken, wie kann ich meinen Gegner irgendwie rausbringen. Da hat er total viele komische Tricks gehabt. Und das zu beobachten und das zu spielen, sodass das Publikum auch mehr dabei ist und es irgendwie auch irgendwie spannend findet, weil im Endeffekt gibt dir das Publikum halt Energie, hat er so formuliert. Entweder du spielst halt gegen das Publikum oder irgendwie mit dem Publikum. Also es macht total was aus, was da um dich rum passiert. Also was der manchmal da für einen Scheiß noch sich überlegt hat. Du siehst doch immer, wenn der in der Pause kurz oder was trinkt oder so, wie der guckt, der überlegt irgendeinen Move,
Ja,
wie er den
ja.
anderen rausbringt. Und gegen Andre Agassi war es echt crazy. Zu der Zeit, wo die gegeneinander gespielt haben, da war Andre Agassi schon, also krass gut. Man kann schon sagen, ich glaube, das wusste Boris Becker auch, der war doch halt besser einfach so vom Spielen her. Und dann hat er echt überlegt, okay, wie kriege ich das jetzt hier raus? Also er lag schon zwei Sätze hinten. Und dann hat er irgend so einen komischen Move gemacht mit der Ehefrau von Andre Agassi. Da saß halt Brooke Shields irgendwo und da hat er da mit der da irgendwie so geschakert, gezwinkert, was auch immer. Und das hat den wohl wirklich rausgebracht und dann hat Boris Becker am Ende noch gewonnen. Und als sie sich das nächste Mal getroffen haben, oh, das war der Hass, ne? Aber dann, naja, ab dann hat Andre Agassi alles gewonnen. Und er konnte ihn dann eben auch leider lesen und seine Aufschläge lesen. Er wusste, wie er seine Zunge hält und ach, total witzig. Also diese Spiele, das ist schon lustig. Also selbst ich habe mit Sport und Gucken nichts tun, keine Ahnung. Aber diese Spiele untereinander, das finde ich faszinierend.
Das ist Wahnsinn. Und in dem Spiel auch noch ganz kurz dazu, hatte Boris Becker den alten Trainer von Andre Agassi, Nick Bollettieri, der ihm dann auch noch was zugeflüstert hat. Und dieser Trainer will bis heute nicht sagen, was es war.
Ich wette, das war nichts Schlimmes. Ich wette, das war nur, um den einfach nervös zu machen, dass er jetzt irgendeinen Trick ihm weitergibt.
Ja, sowas in die Richtung, ne? Was halt in dem Spiel dazu kam, Andrew Agassi mit seiner Frau da zur damaligen Zeit. Und da hat es ein bisschen gekriselt und das war wirklich Wasser auf die Mühle, um den herauszubringen, sonst hätte er das Spiel auch gewonnen. Also, ja, wie gesagt, ist Tennis auf so einem Niveau ist einfach nur noch ein Psychospiel. Und das hat Boris Becker auf jeden Fall sehr gut drauf gehabt. Ja.
Dazu habe ich auch noch ein schönes Zitat übrigens von seiner Freundin Lilia. Auch nochmal zum Thema Champion sein und so ein besonders sein. Sie meinte, um ein Champion zu sein, muss man glauben, dass man unbesiegbar ist. Und das bringt einem wohl an einen Punkt, an dem man denkt, man sei auch im wirklichen Leben unantastbar. Aber das stimmt nicht. Du musst manchmal verletzlich sein und du musst die Grenzen und Fehler eingestehen. Fand ich sehr clever, diese Analyse. Da dachte ich so, ja, krass. Und das meine ich so ein bisschen mit dieser Spielmentalität im echten Leben. Bringt halt echt oft auch Probleme dann.
Also sein ganzer Charakter hat ja auch auf eine gewisse Art und Weise diese Zockermentalität. Und das ist auch immer ein bisschen die Gefahr bei Elvern, dass sie sich in Abhängigkeiten, in Süchte etc. reinstürzen. Sie haben auch meistens dann mental mit Ängsten zu kämpfen und versuchen, diese Ängste irgendwie durch solche Süchte zu kompensieren.
Er hatte ja eine Zeit, in der er sehr angewiesen war auf Schlafmittel und das war schon ziemlich heftig.
Ja, 1987 hat das angefangen bei ihm. Da wurde ihm ein Schlafmittel verschrieben namens Planum. Das war damals einer der größten Dopingärzte, der ihm das verschrieben hat. Und da muss ich halt sagen, das tut mir für Bruce Becker auch leid. Er hat die größten Erfolge, abseits jetzt mal von dem ersten Wimbledon-Sieg seines Lebens, halt auch alle halb verschlafen erlebt. Ne? Also er hat auch gesagt, er ist teilweise von den Spielen, er ist sehr spät aufgewacht, irgendwie mittags, und konnte sich gar nicht mehr konzentrieren. Und wie gesagt, wenn du einmal davon abhängig bist, da runterzukommen, schwierig. Und mit dieser ganzen Schlafmittelgeschichte fing es ja auch an, dass er sich so von Günter Bosch losgesagt hatte, von seinem Trainer. Und dann ist es so ein bisschen, ja, mehr oder weniger bergab, hätte ich gesagt, mit ihm gegangen. Obwohl er dann auch noch, ja, 1991, wie gesagt, den guten Erfolg gefeiert hat. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Angaben. Die einen sagen, er hat 3 Jahre Schlafmittel genommen oder 5 Jahre. Aber das für einen aktiven Sportler, davon abhängig zu sein, sind wahrscheinlich mehrere, aber fördert sicherlich nicht die Leistung. Zeigt aber einfach nochmal, wie viel da in ihm los war, dass er einfach gar nicht mehr ohne konnte. Und 1987, da war er 20, 19, da schon anzufangen, extrem. Boris Becker hat ja auch dann auch noch angefangen, Poker zu spielen, das kann man vielleicht auch noch sagen, und auch ein bisschen was gewonnen. Und ja, seine Investments glichen aber auch eher im Pokerspiel teilweise. Er hat da auch, habe ich gelesen, nigerianische Ölquellen vorfinanziert oder so und ist da auch dann hart über den Tisch gezogen worden.
Es war nicht nur einmal, also die Investitionen waren alle so komisch. Und dieses Pokerspiel war aus und, oh nee, ey, da hat er sich ja auch irgendwo mit reingehangen und das ist dann auch alles irgendwie bankrott gegangen. Also es war...
Er hat ja noch eine Biografie geschrieben, über die ich leider nicht so Bescheid weiß, aber sie nannte er "Das Leben ist kein Spiel", was ich erstmal einen ganz sinnvollen Titel in dem Zusammenhang fand. Diesen Kerngedanken zu erfassen, dass das Leben eben nicht so ein Tennisspiel ist, ich glaube, das ist ihm gekommen. Inwieweit er das internalisiert hat, ist dann tatsächlich fraglich. Ja.
Also Johannes, muss ja dir noch entgegenkommen, dass deine Sorge hier nicht so einschlägt, nämlich dass die Frauen heute zu kurz kommen. Du hast ja noch was über Steffi Graf.
Genau. Also Tennisnation Deutschland war nicht nur Boris Becker zu der Zeit, sondern natürlich auch Steffi Graf. Und was vielleicht nicht allen bekannt ist, Steffi Graf und Boris Becker kennen sich schon, seitdem sie kleine Kinder sind. Sie haben nämlich selber in Leim zusammen gespielt. Boris Becker war aber anfangs ein bisschen, ja, ungezogen, wie auch heute sozusagen auf dem Platz immer war, aber auch nicht besonders gut. Und dann hat er zur Strafe nach dem Training dann immer noch mit einem Mädchen spielen dürfen. Und das war eben Steffi Graf. Das war für beide wahrscheinlich auf langfristige Sicht gesehen nicht das Schlechteste.
Nicht so schlecht, ja. Ne? Wie witzig, dass die beiden auch Nachbarn waren, mehr oder weniger. Was haben die dort in Leimen gemacht? Was haben die im Wasser? Was ist da los? Das finde ich auch irgendwie faszinierend.
Ja, das müssen wir mal analysieren. Also das weiß ich auch noch nicht. Aber also Boris Becker, man kann sagen, der hatte natürlich auch super Startvoraussetzungen. Also sein Vater, glaube ich, hat den Club mitgegründet. Also war Tennis begeistert und Boris Becker war mit 16 schon 1,86 Meter, also körperlich auf jeden Fall sehr weit fortgeschritten, ist heute 1,91, also danach kaum noch gewachsen und hatte auf jeden Fall die körperlichen Voraussetzungen dafür. Aber zurück zu Steffi Graf. Steffi Graf, absolute Tennislegende. Wenn man sich tatsächlich mal die Zahlen, Daten, Fakten ansieht, dann ist Steffi Graf weit, weit, weit vor Boris Becker. Boris Becker war ganze 12 Wochen auf dem ersten Platz der Weltrangliste und Steffi Graf, willst du mal schätzen?
Oh. Hatte die Jahre oder was? Ich weiß nicht.
Über 300. Also oh mein Gott. Sie hat 22 Einzeltitel im Grand Slam gewonnen. Boris Becker, wie du anfangs sagtest, 6 Einzeltitel im Grand Slam. Also Grand Slam sind die großen Turniere, muss man vielleicht auch mal sagen. French Open, US Open, Wimbledon und Australian Open. Boris Becker ist immer an den French Open gescheitert. Er ist im Halbfinale rausgeflogen. Das ist der größte Titel, den man im Tennis gewinnen kann, den Grand Slam. Also alle 4 Slam-Turniere innerhalb eines Jahres. Und das haben eine Handvoll Sportler jemals geschafft. Und eine Sportlerin ist benannte Steffi Graf, die einfach in einem Jahr alle Grand Slam-Turniere gewonnen hat. Man kann natürlich sagen, okay, im Männersport war die Konkurrenz etwas größer und da war irgendwie mehr Leistungsdruck hinter. Das ist jetzt vielleicht auch eine Ansichtssache. Also Steffi Graf vor der Leistung muss man einfach den Hut ziehen. Und sie hatte auf jeden Fall auf eine gewisse Art und Weise auch auf das Leben von Boris Becker einen Einfluss und Boris Becker bestimmt auch keinen schlechten Einfluss auf sie. Und dazu muss man sagen, er hatte diese Rivalität mit Andre Agassi. Und wen hat Steffi Graf geheiratet? Agassi.
Ja, okay. Ja. Ja, also du hast so einen Punkt, du guckst so konzentriert.
Ich bin so gespannt aufs Human Design eigentlich.
Dann lass uns das doch mal machen.
Ja, gerne.
Erstmal, da musste ich ein bisschen schmunzeln, als ich gesehen habe, dass bei ihm eigentlich ein sehr großes Talent ist für finanzielles Wissen, dafür, um Geld zu mehren und sich um seine Ressourcen zu kümmern. Das Talent hat er, er hätte sich nur kümmern müssen. Also er hätte da Zeit reinstecken müssen, so, ne? Aber da ist richtig viel Energie bei ihm. Da ist richtig viel los. Also da geht es auch immer rum, ne? Ich meine, er hat ja auch viel angehäuft. Also Ernten anhäufen hat er ja auch, ne? Muss man ja auch sagen. Erstmal, um diese ganzen Massen an Geld zu verprassen, zu investieren, zu verspielen, was auch immer er alles gemacht hat damit, musste er ja erstmal viel reinbekommen. Und seine Turniergelder im Endeffekt waren immer so 15-20% seines Einkommens. Die ganzen anderen Sachen und diese Werbedeals und so, das hat wirklich extrem viel Geld einfach eingebracht. Und dann habe ich mir noch sein Lebensthema angeguckt und das fand ich ja schon spannend. Jetzt mal davon abgesehen, dass es an sich erstmal um Unsicherheit geht, nämlich irgendwie mit Unsicherheiten klarkommen und andere auch zu bestätigen, dass sie mit ihren Unsicherheiten klarkommen und dass sie eine Sicherheit in sich gewinnen tatsächlich. Und eigentlich ja nichts anderes in diesem Spiel gewesen, ne? Wie kriege ich die Sicherheit, also in seinem Tennisspiel, wie kriege ich diese Sicherheit in mich, um das zu gewinnen und so? Fand ich ganz, ganz spannend. Ich weiß nicht, inwiefern er das mit anderen gibt, also dieses Austeilen, diese andere Leute unterstützen. Vielleicht hat es ja als Trainer gemacht.
Da kann ich noch eine Sache zu sagen. Ich hatte ja auch Brücke zur Numerologie gesagt, dass sie die 33 hat. Und die 33 steht eigentlich auch für so einen Kümmerer und Meisterlehrer. Er hat ja, wie du gesagt hast, mehrere Jahre den meiner Meinung nach weltbesten Tennisspieler Djokovic trainiert. Also man hört immer Federer, Nadal und so. Die kennt man vielleicht, weil die ein bisschen beliebter sind beim Publikum. Aber von den Statistiken ist Djokovic der beste Tennisspieler der Welt.
Echt? Okay, krass. Ja,
zumindest zu seinem Höhepunkt sozusagen. Mhm. Und das ist auch ganz faszinierend, wie der sich ihn zur Brust genommen hat und gesagt hat, ey, wir müssen erstmal bei dir im Kopf aufräumen. Du hast da ein paar Dämonen, die müssen wir loswerden, sonst wirst du nicht so erfolgreich sein, wie du es sein könntest. Und das haben die beiden auch zusammen geschafft, da nochmal ordentlich was aus dem Tennisspieler rauszuholen. In der Hinsicht sagtest du jetzt, er kann es weitergeben, was er gelernt hat. Er kann diese Skills anderen Leuten nahebringen und sich auch um Leute kümmern.
Ja, nee, also klar, das Empowern von anderen in diesem Bereich. Ja, auf jeden Fall.
Wenn du jetzt neugierig geworden bist, was sich in deinem Human Design Chart so versteckt, dann buch einfach ein unverbindliches Vorgespräch mit mir und schreib mir eine Nachricht auf Instagram an uta_jen mit deinem Geburtsdatum, deinem Geburtsort und deiner Geburtszeit. Dann kann ich mir das vorher schon mal anschauen und die drei wichtigsten Punkte für unser Vorgespräch raussuchen. Wenn dir Heldenhautnah gefällt, dann freuen wir uns total darüber, wenn du uns bei Spotify oder Apple Podcast eine 5-Sterne-Bewertung gibst, uns folgst oder einen Kommentar da lässt. Wir freuen uns sehr über das Feedback und es hilft uns, unsere Reichweite zu vergrößern. Du kannst uns natürlich auch auf Instagram folgen unter Heldenhautnah. Vielen Dank.
Die Lebensthemen kann man, ja, sehr, da kann man sehr viel interpretieren und Leute teilen sich ein Lebensthema, wo du von außen denkst, hey, die haben nichts gemeinsam. Aber die Energie dahinter ist halt die gleiche, ne? Und es ist aber nicht immer so konkret formuliert, aber bei ihm ist es halt sowas von konkret. Ich habe gesagt, viel Energie ist in diesen Ressourcen, Ernten, materielles Anhäufen und so. Deswegen natürlich auch im Lebensthema. Es geht bei ihm wirklich um Geld anhäufen und anderen auch beibringen, quasi aus seinen Lektionen anderen was mitgeben. Mhm. Hier auch seinem Sohn, was er gesagt hat zu Noah, so kümmere dich um deinen eigenen Scheiß, kümmere dich um deine eigenen Sachen. Das weitergeben. Und wenn du die richtigen Entscheidungen triffst, dann fällt dir das Geld einfach in deinen Schoß. Und so war es ja am Anfang bei ihm. Er hat nie wegen dem Geld gespielt. Er hat nie gesagt, ich will viel verdienen und ich will eine coole Karriere, deswegen werde ich jetzt Tennisspieler. Der ist Tennisspieler geworden aus Leidenschaft und wollte gewinnen. Und das Geld floss halt ihm so rein. Und wenn du schlechte Entscheidungen machst und wenn du mit den falschen Menschen, den falschen Umständen irgendwie dich umgibst, dann kann das so schnell wegfliegen, wie es sonst auch in deinen Schoß fällt. Und das finde ich, das ist so konkret passend zu Boris Becker. Da dachte ich so, ja, dieses schnell rein, schnell raus. Ja. Das ist ja schon beeindruckend in der Höhe einfach der Summen, ja.
Sehr spannend. Ist es denn vom Typ her ein Generator?
Ist ein Generator, aber ich wollte da mehr in die Energie reingucken, die er mit in die Welt bringt quasi, weil ich mir dachte, da ist so viel, aber ist relativ wenig. Der wird getrieben von Intimität, also seiner emotionalen Energie und seiner Durchhalteenergie. Das ist das, was der in den Raum bringt. Und deswegen ist es auch mal wichtig, mit welchen Menschen der sich umgibt. Viele nennen das ja Charisma bei dem, ne? Also gerade als der jünger war, hatte der mega viel Charisma und hat da die Leute irgendwie so in seinen Bann gezogen. Das hat finde ich, auch mit diesem Intimitätsthema zu tun, einfach weil das strahlt was aus, das strahlt Herzlichkeit aus, das strahlt Wärme aus. Das ist das, was wir alle wollen, das zieht total an. Löst aber auch gleichzeitig so ein bisschen Trauma aus, wenn man so peaks. Also wenn man so mit dieser Energie und diesem Emotionalen auf andere Leute zugeht, kann man auch schon ein paar Feuer entfachen. Ja gut, das hat er halt auch öfter gemacht mit seinen ganzen Liaisons und was da alles so abging. Da war viel Drama. Ja, das ist so das, was ihn treibt. Und witzigerweise hat er auch gesagt, am Ende seiner Karriere, beruflich brauche ich nicht mehr nach irgendeinem Kick suchen. Kann ich eh vergessen. Wenn, dann muss ich im Privaten das halt ausleben oder so. Und dann dachte ich mir so, ja, das okay. Das hast du ja wohl gemacht, weil im Endeffekt war das ja alles, das fiel alles zusammen. Ende seiner Karriere war der Abend, als er mit Angela Ernikova in diesem Hotel abgeendet ist, seine Frau betrogen hat, das Kind gezeugt hat. Im Endeffekt war die Beziehung zwar eh schon irgendwie angestrengt, aber das hat natürlich alles nochmal viel krasser gemacht. Und das war so der Katalysator fürs Ende. Dass das so zusammenfällt und dass er quasi sagt, okay, also mein Kick im Beruflichen ist jetzt eh vorbei. Und dann sucht er sich dann so viel Drama im Privaten. Ja.
Ja, und da kommen wir wieder zurück zu dem, was ich anfangs sagte. Also diese Affäre, wo er ja eigentlich abseits sozusagen seiner Sportlerkarriere nochmal richtig viel Medienaufmerksamkeit bekommen hat. Da hat er auch heute so ein bisschen andere Sicht drauf als noch damals in der Biografie. Damals war er so ein bisschen... Wortwörtlich hat er gesagt, ja, ich als erfahrener Jäger habe sofort gesehen, dass ihr was von mir wollte. Da kommt auf mir sehr viel Selbstsicherheit rein. Und diesen Satz habe ich seit 20 Jahren nicht vergessen.
Weißt du was, das ist nicht mal überheblich. Da muss ich für ihn meine Lanze brechen.
Ja.
Das ist genau in diesem Thema drin. Das ist ein Teil dieses Intimitätsding. Es ist wirklich der Jäger, man hat ein Radar dafür, man merkt, wer auf einen steht, man merkt, was kann gehen. Und und dann hat er noch dieses ganze Selbstbewusstsein von seinen ganzen Mindgames und Tricks, die er im Sport angewandt hat. Aber natürlich kriegt er die irgendwie, weiß ich nicht. Also das ist so, das macht so Sinn. Und er sieht genau, wen er da vor sich hat.
Oh. Ja, da bin ich froh, dass ich das Zitat nochmal eingeworfen habe. Aber dann nochmal zum Anfang zurück. Er testet sich halt selber. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass es auf einer spirituellen Ebene passiert ist, dass er sich nochmal so ein Ei gelegt hat mit der Frau Ernikova. Also jetzt, ich wollte jetzt nicht despektierlich über seine Tochter reden.
Nichts gegen Anna, ja genau, die macht ihr Ding. Ja. Aber diese ganzen Umstände waren halt schon verrückt, ja.
So in einer Nacht wirklich sein Leben nochmal komplett irgendwie in so eine Schieflage zu bringen, mehr oder weniger, könnte man auch wieder irgendwie als Test sehen. Und ich glaube, er ist auch dadurch nur wieder ein bisschen selber auf lange Sicht an sich gewachsen. Er ist ja noch nicht tot. Ich wünsche ihm ein langes Leben und gutes Leben. Und er ist ja jetzt heute als Kommentator tätig und auch sehr gefragt und immer noch in Großbritannien sehr beliebt. Und das ist ja so schön, dass ich glaube, dass seine Story jetzt noch nicht vorbei ist und dass da einfach noch sehr, sehr, sehr viel kommen kann. Gerade jetzt mit den ganzen Meisterthemen, die er durcharbeiten musste, kann sich jetzt auch nochmal hin, ich will jetzt nicht sagen zum Lebensende, aber zur zweiten Lebensmitte hin einfach so verhalten, dass er da nochmal viel zurückgeben kann von seiner Erfahrung.
Mit Hinblick auf sein Lebensthema genauso, ne? Also wenn jemand gelernt hat, wie es nicht geht, gerade mit finanziellen Themen, dann er, und das kann er ja auch weitergeben. Würde ihn happy machen, wenn ich das sehe und lese. Da anderen Leuten zu helfen und zu unterstützen, dass sie nicht dieselben Fehler wieder machen wie er. Also Johannes, sag mal, wenn du jetzt so abschließend guckst, was nimmst du jetzt mit für dein Leben als Inspiration?
Also für 17 Wimbledon bin ich schon zu alt, aber da ich ja auch ein bisschen andere Zahlen habe als er.
Ist das auch vollkommen legitim, aber was inspiriert dich hier aus der Nummer? Sag mal.
Ja, es ist viel gesagt worden, aber was für mich so hängen geblieben ist, ist vor allem, dass er diese Selbstsicherheit hatte, weil er wusste, das kann er und dazu kann er auch in der Öffentlichkeit stehen. Ich finde, man kann diesen Trait haben, man darf sich dann trotzdem nicht komplett abkoppeln und man muss die Erdung behalten. Also das sehe ich sozusagen als Gefahr, die ich so aus seinem Leben ablese. Nichtsdestoweniger finde ich es absolut korrekt, dass er zu seinen Stärken steht. Und auch nochmal, was du gesagt hast, zu erfahrener Jäger, anscheinend ist das ja auch irgendwie zu untermauern. Ich finde auch, man kann das einfach mal offen sagen, wenn man was sehr, sehr gut kann.
Bei mir ist es ein bisschen einfacher. Ich nehme einfach mit, kümmere dich um deinen eigenen Scheiß und die Verantwortung für das, was du tust. Auch wenn du es outsourcest zu irgendwem anders, aber es ist trotzdem die eigene Verantwortung.
Sehr schön.
Und damit Nur noch mal kurz der Hinweis, ob jetzt mit Meisterzahl oder ohne Meisterzahl, aber du bist der Held deiner eigenen Geschichte. Damit bedanke ich mich nochmal bei dir, Johannes, dass du mitgemacht hast, dass du Boris Becker gebracht hast. Da wäre ich selber nie drauf gekommen, auf so eine Persönlichkeit, ehrlich gesagt.
Vielen Dank für die Einladung, hat mir auf jeden Fall super Spaß gemacht.
Und damit, ciao.
Tschüss.